Jede Welt, jedes Land in jeder Welt verfügt über einen Gott oder Schutzengel. Wir nennen den Gott, der für diese Welt verantwortlich ist, Manu. Er ist ein hochentwickelter Geist, ein Mensch, der sich durch Inkarnation über Inkarnation geläutert und vom Unrat befreit und nur noch das Reine zurückgelassen hat. Es gibt eine Gruppe großer Wesen, die in Zeiten der Not auf die Erde kommen, um ein Exempel zu statuieren, so dass die Normalsterblichen vielleicht selbst in der Lage sind, sich aus dem Sumpf der weltlichen Wünsche herauszuziehen. Ich nickte mit dem Kopf. Ich wusste davon, wusste, dass Buddha, Moses, Christus und viele andere dieser Art waren. Ich wusste auch von Maitreya, von dem in den buddhistischen Schriften gesagt wird, dass er Millionen Jahre nach Buddha oder Gautama, wie er genauer genannt werden sollte, auf die Welt kommen wird. All dies und mehr war Teil unserer religiösen Standardlehre, genauso wie das Wissen, dass jede rechtschaffene Person die gleichen Chancen hat, egal welche Bezeichnung ihre eigene Religion trägt. Wir waren nie der Meinung, dass nur eine Religionsgemeinschaft in den Himmel kommt und alle anderen nur zum Vergnügen von allerlei blutdürstigen Feinden in die Hölle purzeln. Doch mein Mentor war bereit, fortzufahren. Es gibt den Manu der Welt, das große entwickelte Wesen, das die Geschicke dieser Welt lenkt. Es gibt auch geringere Manus, die das Geschick eines Landes lenken. Nach endlosen Jahren wird der Weltmanu weiterziehen und der Nächstbeste, nun gut geschult, wird die Welt übernehmen und sich weiterentwickeln. Ah! Rief ich triumphierend aus, dann sind also nicht alle Manus gut. Der Manu von Russland erlaubt den Russen, gegen unser Wohl zu handeln. Und der Manu von China erlaubt den Chinesen, unsere Grenzen zu stürmen und unsere Leute zu töten. Der Lama lächelte mir zu. Du vergisst, Lobsang, erwiderte er, dass diese Welt die Hölle ist. Hierher kommen wir, um Lektionen zu lernen. Wir kommen hierher, um zu leiden, dass sich unsere Seele entwickeln möge, Not lehrt, Schmerz lehrt, Freundlichkeit und Rücksicht tun das nicht. Es gibt Kriege, so dass die Menschen auf dem Schlachtfeld ihren Mut unter Beweis stellen können und, wie Eisen im Ofen, durch das Feuer des Gefechts gehärtet und gestärkt werden. Der fleischliche Körper, Lobsang, spielt keine Rolle, er ist lediglich eine vorübergehende Marionette. Die Seele, der Geist, das Über-Ich, nenne es wie du willst, ist alles, was es zu beachten gilt. Auf der Erde denken wir in unserer Blindheit, dass allein der Körper von Bedeutung ist. Die Angst, dass der Körper zu Schaden kommen könnte, trübt unsere Anschauung und verfälscht unsere Urteilskraft. Wir müssen zum Wohle unseres eigenen Über-Ichs handeln und gleichzeitig andere unterstützen. Jene, die blind dem Diktat herrischer Eltern folgen, auferlegen sowohl ihren Eltern als auch sich selbst eine große Last. Und jene, die blind dem Diktat einer unveränderlichen Religion folgen, halten ihre Entwicklung ebenfalls auf. Ehrenwerter Lama, protestierte ich, dürfte ich zu zwei Punkten Stellung nehmen? Ja, du darfst, erwiderte mein Mentor. Sie sagten, dass wir viel schneller lernen, wenn die Bedingungen hart sind. Ich würde jedoch etwas mehr Freundlichkeit vorziehen. Ich könnte auf diese Weise besser lernen. Er schaute mich nachdenklich an. Könntest du das? Fragte er. Würdest du selbst dann, wenn du den Lehrer nichts zu fürchten brauchst, die heiligen Schriften lernen? Würdest du in der Küche deinen Teil beitragen, wenn du keine Bestrafung für das Faulenzen fürchten müsstest? Würdest du? Ich ließ meinen Kopf hängen, er hatte recht, ich arbeitete nur in der Küche, wenn mir das aufgetragen wurde. Ich studierte die heiligen Bücher nur, weil ich Angst vor dem Versagen hatte. Und deine nächste Frage? Fragte der Lama. Nun, Herr, wie kann denn eine unveränderliche Religion der eigenen Entwicklung schaden? Ich werde es dir an zwei Beispielen veranschaulichen, erwiderte mein Mentor. Die Chinesen glaubten, dass es keine Rolle spielte, was sie in diesem Leben taten, da sie für Fehler und Sünden, wenn sie wiederkamen, bezahlen konnten. Auf diese Weise wählten sie ein Verhalten von geistiger Faulheit. Ihre Religion wurde wie ein Opiat und betäubte sie in eine spirituelle Trägheit. Sie lebten nur noch für das nächste Leben, und so kam ihnen ihre Kunst und Geschicklichkeit abhanden. China wurde so zu einer Macht dritten Ranges, in der banditenmäßige Kriegsherren eine Schreckensherrschaft und Plünderungen begannen. Ich hatte beobachtet, dass die Chinesen in Lhasa unnötig brutal und völlig fatalistisch zu sein schienen. Der Tod bedeutete ihnen nicht mehr, als das Durchqueren eines Zimmers. Ich fürchtete den Tod überhaupt nicht, doch ich wollte meine Aufgabe in nur einem Leben erledigen, anstelle es zu vernachlässigen und dann immer und immer wieder auf die Erde zurückkommen zu müssen. Der Prozess des Geborenwerdens, ein hilfloses Baby zu sein, in die Schule gehen zu müssen, all das waren für mich Schwierigkeiten. Ich hoffte sehr, dass dies mein letztes Leben auf der Erde war. Die Chinesen hatten wunderbare Erfindungen, Kunstwerke und eine wunderbare Kultur gehabt. Nun, Aufgrund eines zu unterwürfigen Festhaltens an einem Glauben entarteten sie und waren für den Kommunismus eine leichte Beute. Das Alter und die Gelehrsamkeit wurde einst in China sehr respektiert, so wie das der Fall sein sollte. Doch nun kamen die Weisen zu keinen Ehren mehr, die ihnen gebührten. Alles, was jetzt zählte, war Gewalt, persönliche Bereicherung und Egoismus. Lobsang. Die Stimme meines Mentors unterbrach meine Gedanken. Wir haben und genießen eine Religion, die keine Verbreitung des Glaubens lehrt. Es wird auch gelehrt, dass man andere in keiner Weise beeinflussen sollte, allenfalls man dem eigenen Karma, die Schuld, die von Leben zu Leben weitergeht, nur noch mehr hinzufügt. Er blickte über die Stadtlasser und über unser friedliches Tal, dann wandte er sich wieder mir zu. Die Religionen im Westen neigen zu sehr militantem Verhalten. Die Menschen dort sind nicht zufrieden, zu glauben, was sie alleine glauben möchten. Sie sind sogar willens, andere zu töten, um sie zu veranlassen, dasselbe zu glauben. Ich verstehe nicht, wie das Töten einer Person eine gute religiöse Praxis sein sollte, bemerkte ich. Nein, Lobsang, antwortete der Lama, jedoch zu Zeiten der spanischen Inquisition folterte ein Zweig der Christen jeden anderen Zweig, so dass sie, bekehrt und gerettet werden konnten. Die Leute wurden auf der Folterbank gestreckt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, damit sie auf diese Weise überredet werden konnten, den Glauben zu wechseln. Selbst heute noch senden diese Menschen Missionare aus, die versuchen, und ihnen ist beinahe jedes Mittel recht, Bekehrte zu erhalten. Es scheint, dass sie sich ihres Glaubens nicht ganz sicher sind, dass sie so auf andere angewiesen sind, um von ihnen Religion zu erhalten, vermutlich in die Richtung, dass es bei großer Zahl Sicherheit bedeutet. Herr, sagte ich, sollten die Menschen ihrer Meinung nach überhaupt eine Religion ausüben? Warum, aber natürlich, wenn sie das wollen und ihrer Überzeugung ist, erwiderte der Lama Mingya Dondop. Wenn die Menschen noch nicht die Stufe erreicht haben, wo sie das über euch und den Manu der Welt akzeptieren können, dann kann es für sie ein Trost sein, wenn sie sich an ein formelles Religionssystem halten können. Die Religion vermittelt seelische und geistige Disziplin und gibt den Menschen das Gefühl, zu einer Familie zu gehören mit einem gütigen und über sie wachenden Vater und einer mitleidvollen Mutter, die einmal bereit ist in ihrem Namen, Fürsprache beim Vater einzulegen. Ja, für diejenigen einer gewissen Evolutionsstufe ist eine solche Religion vorteilhaft. Jedoch, je früher solche Menschen realisieren, dass sie zu ihrem Über-Ich beten sollten, desto schneller werden sie sich entwickeln. Wir werden manchmal gefragt, warum wir Heiligenbilder an unseren Tempeln haben oder warum wir überhaupt Tempel haben. Ihnen können wir antworten, dass solche Bilder Mahner sind, dass auch wir uns entwickeln und mit der Zeit hohe spirituelle Wesen werden können. Was unsere Tempel betrifft, sie sind Orte, wo sich gleichgesinnte Menschen zusammenfinden können, zum Zweck, sich gemeinsam an der Aufgabe zu bestärken, ihr Über-Ich zu erreichen. Beim Beten, selbst wenn das Gebet nicht richtig vorgebracht wird, ist man in der Lage, eine höhere Schwingung zu erreichen. Die Meditation und Kontemplation innerhalb eines Tempels, einer Synagoge oder Kirche ist daher sehr vorteilhaft. Ich sann über das, was ich gehört hatte, nach. Unter uns plätscherte der Karlinku und floß, während er sich unter der Brücke der Linkostraße hindurchzwängte, schneller. Südlich von mir, nahm ich eine Gruppe Männer wahr, die auf den Fährmann des Kiku warteten. Die Händler waren heute früher gekommen und hatten meinem Mentor Zeitungen und Magazine gebracht. Zeitungen von Indien und anderen merkwürdigen Ländern der Welt. Der Lama Mingya Dondop war schon oft und weit gereist und hielt sich über die Ereignisse außerhalb Tibets auf dem Laufenden. Zeitungen, Magazine. Da war doch noch etwas in meinem Hinterkopf, das mit dieser Diskussion im Zusammenhang stand. Zeitung? Plötzlich sprang ich auf, als hätte mich eine Nadel gestochen. Nein, es war nicht eine Zeitung, sondern ein Magazin. Etwas, das ich gesehen hatte. Was war das nun schon wieder? Jetzt wusste ich es. Jetzt war alles wieder klar. Ich blätterte in den Seiten und verstand kein einziges Wort dieser fremden Sprache, sondern schaute mir nur die Bilder an. Auf einer Seite hielt ich Fragen drinne. Das Bild zeigte ein geflügeltes Wesen, das auf einer Wolke über einem Feld, auf dem eine blutige Schlacht im Gange war, schwebte. Mein Mentor, dem ich das Bild zeigte, las es und übersetzte mir die Überschrift. Ehrenwerter Lama, rief ich aufgeregt aus, heute früh erzählten sie mir von dieser Gestalt. Sie nannten sie den Engel von Mons, von dem viele Männer behauptet haben, ihn über dem Schlachtfeld gesehen zu haben. War das ein Gott? Nein, Lobsang, erwiderte mein Mentor, viele, viele Männer sehnen sich in der Stunde ihrer Verzweiflung nach einer heiligen Gestalt, oder wie sie es nennen, einen Engel zu sehen. Ihr drängendes Bedürfnis und ihre starken Emotionen, die ihnen auf dem Schlachtfeld eigen sind, gaben ihren Gedanken, Wünschen und Gebeten Stärke. Daher, so wie ich es dir beschrieben habe, ließen sie, eine für sie spezifische Gedankenform entstehen. Während die ersten geisterhaften Umrisse einer Gestalt erschienen, intensivierten die Männer, die diese Gestalt hervorgerufen hatten, ihre Gebete und Gedanken noch. So nahm die Gestalt an Stärke und Festigkeit zu und verharrte so eine merkliche Zeit. Wir tun hier dasselbe, wenn wir im Heiligtum des Tempels Gedankenformen errichten. Doch komm, Lobsang, der Tag ist schon weit fortgeschritten und die Feierlichkeiten des Loksas sind noch nicht zu Ende. Wir gingen den Korridor hinunter mitten in das geschäftige Treiben hinein. Es herrschte ein emsiges Durcheinander, wie es während der Feierlichkeit Saison innerhalb eines Lama-Klosters alltäglich war. Der Kunstmagister war auf der Suche nach mir. Er brauchte einen kleinen, leichten Jungen, der auf das Gerüst kletterte, um am Kopf einer Figur nochmals etwas instand zu setzen. Hinter den Fußstapfen des Magisters gehend, folgte ich ihm mit flotten Schritten den schlüpfrigen Pfad zum Butterraum hinunter. Ich zog eine alte Robe an, die schon mit gefärbter Butter reichlich besudelt war und band mir leicht ein Seil um die Hüfte, damit ich das Material daran hochziehen konnte. Ich kletterte auf das Gerüst. Es war wie der Magister vermutete, ein Teil des Kopfes war von der Holzleiste weggebrochen. Ich rief nach unten, was ich brauchte, ließ mein Seil nach unten baumeln und zog einen Klumpen Butter hoch. Ein paar Stunden arbeitete ich daran, drehte dünnes Spannholz rund um die Streben der Stütze und formte einmal mehr Butter dagegen, sodass der Kopf an Ort und Stelle blieb. Kritisch betrachtete der Kunstmagister schließlich das Werk vom Boden aus und bedeutete mir, dass er damit zufrieden war. Langsam löste ich mich vom Gerüst und kletterte hinunter. Dankbar wechselte ich meine Robe und eilte davon. Am nächsten Tag waren viele andere Glas und ich unten in der Ebene von Lasse am Fuße des Potala im Dorfschö. Offiziell schauten wir uns die Prozession, die Spiele und die Rennen an. Doch in Wirklichkeit protzten wir nur vor den einfachen Pilgern, die sich auf den Bergpfad drängten, um rechtzeitig in Lhasa zu sein, wenn der Loksa begann. Aus der ganzen buddhistischen Welt kamen sie zu diesem Mekka des Buddhismus. Alte Männer vom Alter gebeugt, junge Frauen, die kleine Barbiers trugen, alle kamen in dem Glauben, dass, wenn sie den heiligen Rundgang der Stadt und des Potalas vollendeten, sie für die Sünden der Vergangenheit sühnten und sich so eine gute Wiedergeburt für das nächste Leben auf Erden sicherten. Wahrsager drängten sich auf der Linkhoi-Straße, alte Bettler wimmerten nach Almosen und Händler mit ihren Waren, die von ihren Schultern hingen, schoben sich durch die Menge, immer auf der Suche nach Kunden. Bald war ich des wahnsinnigen Schauplatzes überdrüssig. Ich war es leid, die große Menschenmenge anzustarren und ihre endlosen nichtigen Fragen zu beantworten. Ich schlich mich von meinen Kameraden weg und ging langsam den Bergpfad hinauf in mein lamaistischen Zuhause. Auf dem Dach an meinem Lieblingsort war alles ruhig. Die Sonne verströmte an angenehme Wärme. Von unterhalb, nun außer Sicht, vernahm ich, dass ich erhebende und undeutliche Gemurmel der Menge. Ein Gemurmel, das mich in ihrer Undeutlichkeit besänftigte und veranlasste, in der Mittagshitze einzutösen. Eine schattenhafte Figur nahm beinahe an der Grenze meines Blicks, eine feste Gestalt an. Schläfrig schüttelte ich meinen Kopf und blinkte mit den Augen. Als ich sie wieder öffnete, war die Gestalt immer noch da, nun etwas klarer und sich weiter verdichtend. Plötzlich standen mir vor Schreck die Haare zu Berge. Du bist aber nicht ein Geist, rief ich aus. Wer bist du? Die Gestalt lächelte leicht und erwiderte, nein, mein Sohn, ich bin kein Geist. Ich studierte auch einmal hier im Gagbori und faulenzte, wie du jetzt auf diesem Dach. Dann wünschte ich mir nichts Sehnlicheres, als meine Befreiung von den irdischen Wünschen zu beschleunigen. Ich habe mich hinter die Wände dieser Ansiedelei einmauern lassen. Er deutete nach oben und ich wandte mich um, um der Richtung seines ausgestreckten Armes zu folgen. Nun, fuhr er, telepathisch fort, an diesem elften Loksa, seit dieser Zeit, habe ich das erreicht, nachdem ich getrachtet habe, die Freiheit nach Belieben herumstreifen zu können, während mein Körper sicher in der Klausenzelle zurückbleibt. Mein erster Ausflug ist hierher, sodass ich wieder einmal über die Menschenmenge blicken und diesen, in meinen Erinnerungen angenehmen Fleck, besuchen kann. Freiheit, Junge, ich habe die Freiheit erlangt. Und damit löste er sich vor meinen Blicken wie eine vom Nachtwind versprengte Weihrauchwolke auf. Die Ansiedeleien. Wir Glas hatten schon viel davon gehört, und uns oft gefragt, wie sie wohl von innen aussehen möchten. Uns wunderte aber auch, warum sich Männer überhaupt selbst in diese Steine kamen, die bedenklich nahe an den Bergkanten ihren Sitz hatten, einsperren ließen. Ich beschloss, meinen geliebten Mentor danach zu fragen. Dann erinnerte ich mich, dass ein alter chinesischer Mönch, der nur ein paar Meter entfernt von da, wo ich mich befand, lebte. Der alte Wu Zi hatte ein sehr interessantes Leben gehabt. Er war einige Jahre dem Palast des Kaisers von Peking als Mönch zugeteilt. Eines solchen Lebens überdrüssig, wanderte er nach Tibet aus, um Erleuchtung zu finden. Schließlich erreichte er das Gakbori-Kloster und wurde akzeptiert. Nach ein paar Jahren auch davon überdrüssig, machte er sich zu einer Einsiedelei auf und lebte dort 7 Jahre lang ein einsames Leben. Nun war er wieder zurück im Gakbori und wartete auf den Tod. Ich eilte in den unteren Korridor und begab mich zu einer kleinen Zelle. Dort angekommen, rief ich den alten Mann. Komm herein, rief er mit seiner hohen zittrigen Stimme. Ich betrat seine Zelle und zum ersten Mal traf ich Wu Zi, den chinesischen Mönch. Er saß mit überkreuzten Beinen da. Trotz seines Alters war sein Rücken noch gerade wie ein junger Bambusspross. Er hatte hohe Backenknochen und sehr, sehr gelbe pergamentähnliche Haut. Seine Augen waren tiefschwarz und schräg. Ein paar widerspenstige Haare zierten sein Kinn und von der Oberlippe hingen ein Dutzend oder mehr Haare seines langen Schnurrbartes herab. Seine Hände waren gelbbraun und von Altersflecken übersät, während seine Venen wie Baumäste herausstanden. Als ich auf ihn zuging, spähte er blind in meine Richtung, mehr fühlend denn sehend. HMMM, sagte er, ein Junge, ein Jugendlicher der Gangart nach. Was führt dich zu mir, Junge? Herr, erwiderte ich, Sie lebten lange Zeit in einer Einsiedelei. Hätten Sie die Freundlichkeit, mir davon zu erzählen? Er murmelte und kaute am Ende seines Schnurrbartes herum, und dann sagte er, setz dich, Junge, ich habe schon lange nicht mehr über die Vergangenheit gesprochen, obwohl ich jetzt ständig daran denke. Als ich ein Junge war, sagte er, reiste ich weit und ging nach Indien. Dort sah ich Einsiedler, die in ihren Höhlen eingeschlossen waren. Einige davon schienen die Erleuchtung erreicht zu haben. Er schüttelte den Kopf. Die gewöhnlichen Leute waren sehr faul und verbrachten ihre Tage unter den Bäumen. Oh, war das ein trauriger Anblick. Heiliger Herr, unterbrach ich ihn, ich hätte lieber etwas von den Einsiedeleien in Tibet gehört. Wie? Was meinst du? Fragte er undeutlich. Ach so, ja, die Einsiedeleien von Tibet. Ich kehrte also von Indien zurück und ging wieder an mein angestammtes Peking. Das Leben langweilte mich, denn ich lernte nichts. Wieder nahm ich meinen Stab und meine Schale und machte mich über mehrere Monate zur tibetanischen Grenze auf. Ich seufzte verzweifelt. Der alte Mann fuhr fort, im Laufe der Zeit, nachdem ich mich in verschiedenen Lama-Klöstern aufgehalten hatte, immer auf der Suche nach Erleuchtung, erreichte ich das Gakbori. Der Abt erlaubte mir, hier zu bleiben, da ich ein qualifizierter Arzt in China war. Meine Spezialität war die Akupunktur. Einige Jahre war ich zufrieden, dann aber erfasste mich der große Wunsch, mich in eine Einsiedelei zu begeben. Inzwischen war ich voller Ungeduld. Wenn der Mann noch länger sprach, würde ich zu spät sein. Ich durfte den Abendgottesdienst nicht versäumen. Und gerade, als ich daran dachte, konnte ich schon die ersten dröhnenden Gongs hören. Nur ungern erhob ich mich und sagte, Ehrenwerter Herr, ich muss nun gehen. Der alte Mann lachte leise. Nein, Junge, erwiderte er, du darfst bleiben, bist du denn nicht hier, um von einem älteren Bruder Unterricht zu erhalten? Bleibe, du bist vom Abendgottesdienst entschuldigt. Ich setzte mich wieder hin, da ich wusste, dass er recht hatte, obwohl er immer noch ein Trapper und kein Lama war. Er galt aber aufgrund seines Alters, seiner Reisen und Erfahrungen als Respektsperson. Tee, Junge, Tee, rief er aus, wir wollen etwas Tee trinken, denn das Fleisch ist schwach und das Gewicht des Alters lastet schwer auf mir. Tee für den Jungen und für den Alten. Als Antwort auf sein Rufen brachte ein Bedienungsmönch dem bejahrten Mann Tee und Gerste. Wir mischten unser Zampe und machten es uns, er zum Sprechen und ich zum Zuhören bequem. Der Herr Abt gab mir die Erlaubnis, das Gakbori zu verlassen, um mich in eine Einsiedelei zu begeben. Mit einem Begleitmönch reiste ich von hier weg und stieg in die Berge hinauf. Nach einer 5-Tages-Reise erreichten wir eine Stelle, die man vom Dach über uns vielleicht gerade noch sehen kann. Ich nickte, ich kannte die Stelle. Ein einzelnes Bauwerk hoch oben in den Himalayas. Der alte Mann fuhr fort, der Ort war verlassen, der frühere Inhaber war erst kürzlich gestorben. Der Begleiter und ich reinigten den Ort und dann stand ich da und schaute ein letztes Mal über das Tal von Lhasa. Ich blickte zum Potala und zum Gakbori hinunter, dann drehte ich mich um und ging in die innere Kammer. Der Begleiter mauerte die Tür zu und zementierte sie fest und ich war alleine. Aber, Herr, wie sieht es denn im Innern aus? Fragte ich. Der alte Wu Zi kratzte sich am Kopf. Es ist ein Steinbau, erwiderte er langsam. Ein Bau mit sehr dicken Mauern. Es gibt keine Tür, weil, wenn man sich einmal in der inneren Kammer befindet, wird sie zugemauert. in der Wand eingelassen und völlig lichtundurchlässig gibt es eine Klappe, durch die der Einsiedler Nahrung erhält. Ein dunkler Tunnel verbindet die innere Kammer mit dem Raum, in dem der Begleiter lebt. Ich war eingemauert. Die Dunkelheit war so dick, dass ich sie beinahe fühlen konnte. Nicht der leiseste Lichtschimmer drang herein. Ich konnte auch keinen Laut vernehmen. Ich saß auf den Boden und begann meine Meditation. Zuerst litt ich unter Halluzinationen und bildete mir ein, dass ich Lichtstreifen und Lichtbinde sah. Dann hatte ich das Gefühl, dass mich die Dunkelheit strangulierte, so als wäre ich von weichem, trockenen Schlamm umhüllt. Die Zeit hörte zu existieren auf. Bald hörte ich in meiner Vorstellung Glocken und Gongs und der Gesang von Männern. Später hämmerte ich gegen die mich einsperrenden Wände und versuchte in meiner Raserei herauszukommen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, ob es Tag oder Nacht war, denn alles war hier schwarz und so still, wie in einem Grab. Nach einiger Zeit wurde ich ruhiger und meine Panik ließ nach. Ich saß da und stellte mir die Szenen des alten Wusi vor, der damals noch der junge Wusi war, der in einer beinahe lebendigen Dunkelheit mit der alles durchdringenden Stille lebte. Jeden zweiten Tag, sagte der alte Mann, kam der Begleiter und stellte ein wenig Sampa vor die Klappe. Er kam immer so leise, dass ich ihn nie hören konnte. Das erste Mal, als ich blind nach meinem Essen in der Dunkelheit tastete, stieß ich es um und konnte es nicht mehr erreichen. Ich rief und schrie, doch aus meiner Zelle drang kein Laut. Ich musste zwei weitere Tage warten. Herr, fragte ich, was passiert, wenn ein Einsiedler krank ist oder stirbt? Mein Junge, sagte der alte Wusi, wenn ein Einsiedler krank ist, stirbt er. Der Begleiter stellt 14 Tage lang jeden zweiten Tag Essen hin, wenn das Essen bis dahin unberührt bleibt, dann kommen Männer und brechen die Wand nieder und nehmen den Körper des Einsiedlers heraus. Der alte Wusi war 7 Jahre lang ein Einsiedler. Was geschah in ihrem Fall, nachdem sie bis zur festgesetzten Zeit blieben? Ich wollte 2 Jahre bleiben, doch dann blieb ich 7. Als es beinahe Zeit für mich war, herauszukommen, wurde ein ganz winziges Loch in die Decke gemacht, sodass nur ein ganz kleiner Lichtstrahl eindrang. Alle paar Tage wurde das Loch etwas vergrößert, um immer mehr Licht einzulassen. Schließlich konnte ich das volle Tageslicht aushalten. Wenn der Einsiedler plötzlich dem vollen Licht ausgesetzt würde, wäre er auf der Stelle blind, weil sich in der Dunkelheit seine Augen so erweitert haben, dass sie sich nicht mehr zusammenziehen können. Als ich herauskam, war ich weiß, gebleicht weiß und meine Haare waren so weiß wie der Schnee auf den Bergen. Ich bekam Massagen und machte Übungen, denn meine Muskeln waren aufgrund des Nichtgebrauchs beinahe unbrauchbar. Nach und nach erholte ich mich und meine Kraft nahm zu, bis ich in der Lage war, mit meinem Begleiter wieder von den Bergen herunterzusteigen und im Kakpore-Quartier zu beziehen. Ich dachte über seine Worte nach. Ich dachte an die endlosen Jahre der Dunkelheit, an die völlige Stille und das auf sich selbst angewiesen sein, und ich war sehr neugierig. Was haben Sie von all dem gelernt, Herr? Fragte ich schließlich. Hat es sich denn gelohnt?
Ja, Junge, ja, es hat sich gelohnt, sagte der alte Mönch. Ich lernte die Natur des Lebens und der Zweck des Verstandes kennen. Ich befreite mich vom Körper und konnte mit meinem Geist hoch und weit in die Ferne segeln, genauso wie die jetzt im Astralen. Aber, wie wussten Sie, dass Sie sich dies nicht alles nur eingebildet haben? Wie wussten Sie, dass Sie geistig gesund waren? Warum konnten Sie nicht astral reisen, wie ich das tue? Wusi lachte, bis ihm die Tränen über die gefurchten Wangen liefen. Fragen über Fragen, mein Junge, genauso, wie ich sie einst gestellt habe, erwiderte er. Zuerst wurde ich von Panik ergriffen. Ich verfluchte den Tag, als ich ein Mönch wurde und ich verfluchte den Tag, als ich in die Zelle ging. Nach und nach war ich imstande, dem Atmungsmuster zu folgen und zu meditieren. Zu Beginn hatte ich Halluzinationen, reine Einbildungen. Doch eines Tages entschlüpfte ich meinem Körper und war frei und die Dunkelheit war nicht mehr dunkel für mich. Ich sah meinem Körper in der Meditationshaltung sitzen. Ich sah meine blinden, starrenden, weit geöffneten Augen. Ich sah die Blässe meiner Haut und meinen dünnen Körper. Ich glitt durch das Dach der Zelle und sah unter mir das Tal von Lazar. Ich sah gewisse Veränderungen. Ich sah Leute, die ich kannte und wie sie in den Tempel gingen. Ich konnte mich mit einem telepathischen Lama unterhalten, der meine Loslösung vom Körper für mich bestätigte. Ich reiste kreuz und quer und über die Grenzen dieses Landes hinaus. Jeden zweiten Tag kehrte ich in meinen Körper zurück und belebte ihn wieder, sodass ich essen und ihn ernähren konnte. Aber warum konnten sie nicht astral reisen ohne all diese Vorbereitungen? Fragte ich erneut. Einige von uns sind ganz normale Sterbliche. Nur ganz wenige von uns verfügen über diese spezielle Fähigkeit, die dir aufgrund der Aufgabe, die du zu erfüllen hast, gegeben wurde. Du bist mit Hilfe des Astralreisens schon weit gereist. andere, so wie ich, müssen Einsamkeit und Leiden erdulden, bevor man in der Lage ist, seinen Geist vom Körper zu befreien. Du, Junge, du bist einer der Glücklichen, einer der sehr Glücklichen. Der alte Mann seufzte und sagte, geh nun. Ich muss ruhen. Ich habe lange geredet. Komm ein andermal wieder. Du bist trotz deiner Fragerei ein willkommener Gast. Er wandte sich von mir ab, und ich erhob mich und murmelte ein paar Worte des Dankes, verbeugte mich und schlüpfte leise aus dem Zimmer. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich geradeaus in die gegenüberliegende Wand lief und beinahe meinen Geist aus meinem Körper schlug. Meinen schmerzenden Kopf reibend, ging ich etwas gesetzter den Korridor entlang, bis ich meine eigene Zelle erreichte. Der Mitternachtsgottesdienst war beinahe vorbei. Die Mönche bewegten sich unruhig und waren bereit, sich eilig davon zu machen, um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor sie zurückkehrten. Der alte Vorleser auf dem Podium legte behutsam das Lesezeichen zwischen die Seiten des Buches, drehte sich um und war bereit, herunterzusteigen. Die aufmerksamen Augen der Aufseher, die für Ruhestörungen oder für unaufmerksame kleine Jungen immer wachsam waren, entspannten sich. Der Gottesdienst war beinahe zu Ende. Die kleinen Glas schwangen zum letzten Umgang ihre Weihrauchgefäße. Ein kaum unterdrücktes Gemurmel einer großen Versammlung, die sich zum Gehen bereit machte, war zu vernehmen. Plötzlich drang ein ohrenbetäubender Schrei durch die Menge und eine wilde Gestalt sprang mit einem Satz über die Köpfe der sitzenden Mönche hinweg und versuchte, einen jungen Trapper mit zwei Räucherstäbchen in der Hand zu ergreifen. Wir saßen alle stocksteif vor Schreck. Vor uns drehte und wirbelte die wilde Gestalt herum. Schaum wallte ihr von den leidenden Lippen und aus dem gequälten Hals gurgelten schreckliche Schreie. Einen Augenblick schien die Welt stillzustehen. Die Polizeimönche gefroren vor Überraschung zur Unbeweglichkeit, während die leitenden Mönche des Gottesdienstes mit hochgehobenen Armen da standen. Dann legten sich die Aufseher hart ins Zeug. Sie näherten sich der irre gewordenen Gestalt und überwältigten sie schnell und schlangen ihr die Robe um den Kopf, um die Verwünschungen und die Flüche, die wie ein Sturzbach aus ihrem Mund strömte, zu ersticken. Rasch und ohne Umschweife wurde sie hochgehoben und aus dem Tempel entfernt. Der Gottesdienst war zu Ende. Wir erhoben uns, hasteten hinaus und waren bestrebt, hinter die Tempelgrenze zu gelangen, so dass wir das soeben Geschehene diskutieren konnten. Das ist Kenyatta Koichi, sagte ein junger Trapper in der Nähe von mir. Er ist ein japanischer Mönch, der schon überall gewesen ist. Es wird gesagt, dass er schon die ganze Welt bereist hat, sagte ein anderer. Er war auf der Suche nach der Wahrheit und hoffte, dass man sie ihm gab, anstelle dafür zu arbeiten, erwiderte ein Dritter. Ich zog davon. Irgendwie quälten mich meine Gedanken. Warum sollte die Suche nach der Wahrheit einen Mann verrückt machen? Das Zimmer war kalt und ich fröstelte leicht, während ich die Robe um mich wickelte und mich schlafen legte. Es schien überhaupt keine Zeit vergangen zu sein, bevor die Gongs erneut für den nächsten Gottesdienst ertönten. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bergen aufgehen. Lichtstrahlen, die wie riesige Finger in den Himmel hochragten und nach den Sternen griffen. Ich seufzte und eilte den Korridor hinunter, und war bemüht, nicht der Letzte zu sein, der den Tempel betrat, um nicht den Zorn des Aufsehers zu erregen. Du siehst nachdenklich aus, Lobsang, sagte mein Mentor der Lama Mingya Dondup, als ich ihn nach dem Mittagsgottesdienst später an diesem Tag sah. Er bedeutete mir, mich zu setzen. Du hast den japanischen Mönch, Kenyatta Koichi, in den Tempel gehen sehen. Ich möchte dir von ihm erzählen, denn du wirst ihn später treffen. Ich setzte mich etwas bequemer hin, da dies nicht eine schnelle Sitzung zu sein schien. Ich war für den Rest des Tages gefangen. Der Lama lächelte, als er meinen Gesichtsausdruck sah. Vielleicht sollten wir indischen Tee und dazu diese indischen Süßigkeiten haben. Um das Ganze etwas zu versüßen, Lobsang, wie? Das heiterte mich etwas auf, und er gluckste und sagte, der Bedienstete wird es gleich bringen, ich habe dich erwartet. Ja, dachte ich, als der Bedienungsmönch eintrat, wo sonst auf der Welt hätte ich einen solchen Lehrer? Die Kekse von Indien waren meine Lieblingskekse und die Augen des Lamas weiteten sich vor Überraschung, wie viele ich davon wegputzen konnte. Kenyatta Koichi, sagte mein Mentor, war ein sehr gebildeter und ein sehr vielgereister Mann. Während seines Lebens, er ist nun über 70, bereiste er die ganze Welt, immer auf der Suche, was er die Wahrheit nannte. Doch die Wahrheit befindet sich in ihm, nur weiß er es nicht. Anstelle wanderte er von Ort zu Ort. Stets hat er Religionen studiert, und immer hat er viele Bücher von vielen Ländern gelesen und strebte nach dieser Suche und dieser Besessenheit. Schließlich und endlich wurde er zu uns gesandt. Er hat so vieles gegensätzlicher Natur gelesen, dass es seine Aura in erheblichem Maße beeinträchtigte. Er hat so viel gelesen und so wenig verstanden, dass er die meiste Zeit geistig krank ist. Er ist ein menschlicher Schwamm, der alles Wissen aufnimmt und sehr wenig verarbeitet. Dann, Herr,